Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben in den letzten Wochen angefangen, verschiedene Personen in der Bibel anzuschauen und mal ihr Leben ein bisschen durchzugehen. Und heute habe ich eine spezielle Person, zu der ich oder beziehungsweise zu dem Buch in der Bibel ich eine sehr persönliche Beziehung habe. Wir werden über Jeremia sprechen. Warum habe ich zu Jeremia oder zu dem Buch von Jeremia so eine persönliche Beziehung? Jeremia war die erste Vorlesung, die ich besucht habe in meinem Studium in Tübingen, der Studium der evangelischen Theologie. Das war die erste Vorlesung und irgendwie hat die sich mir eingeprägt und ich habe ganz viel rausgezogen aus dieser Vorlesung und wie gesagt, die Person Jeremia ist mir da ganz nah gekommen und deswegen, bis heute freue ich mich, wenn ich das Jeremia-Buch lese. Es ist sehr spannend zu lesen und ich empfehle es euch wirklich, das ganze Buch mal zu lesen. Klar sind es auch viel prophetische Gerichtsankündigungen und dennoch kommt aus meiner Sicht ganz viel rüber. Wir schauen uns mal die Person von Jeremia an. Kurz die Einordnung, die zeitliche Einordnung von dem Buch Jeremia, von dem Propheten in die Geschichte Israels. Nach Salomo hat sich ja das Reich Israel geteilt in zwei Reiche, in Juda und in das Nordreich Israel. Und diese beiden Reiche haben sich unterschiedlich entwickelt. Das Nordreich ist eigentlich von Anfang an von Gott abgewichen und hat dem Baal geopfert und so weiter. Und dieses Gebiet ist dann um 721 vor Christus von den Assyrern eingenommen worden und zerstört worden und letztendlich auch vom Erdboden verschwunden. Das Südreich Juda hat sich länger gehalten. Und das Buch Jeremia, der Prophet Jeremia, tritt am Ende von dem Reich Juda auf. Also er verkündet das Ende und er erlebt auch die Zerstörung von Jerusalem, von der Hauptstadt. Und in dieser Zeit tritt eben Jeremia auf. Das ist das 6. Jahrhundert vor Christus, beziehungsweise das Ende des 7. Jahrhunderts. Also wir lesen jetzt gleich die ersten Verse. Da befinden wir uns etwa um 628 vor Christus. Ich fange mal an mit dem ersten Kapitel. Die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern, die in Anatot im Land Benjamin wohnten, an welchen das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich: Ach, Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. So, das hier ist die Berufung, das erste Mal, wo Gott zu Jeremia spricht. Und es gibt verschiedene spannende Sachen in dieser Berufung, finde ich. Zu einen scheint Jeremia noch relativ jung zu sein, weil er sagt, ich bin zu jung, was auch immer das bedeutet. Aber er fühlt sich selber zu jung und er fühlt sich auch nicht geeignet, diesen Job als Prophet zu machen. Ähnlich wie Mose, es klingt so ein bisschen an, ich kann nicht reden und ich bin zu jung. Und dennoch sagt Gott, du bist mein Prophet, ich habe dich schon von Mutterleib an, bevor du überhaupt auf die Welt kamst, habe ich dich schon bestimmt für diese Aufgabe, für diesen Auftrag. Und ich lege meine Worte in deinen Mund und ich bin mit dir. Auch das klingt so ein bisschen an Mose an. Auch da hat Gott zu Mose gesagt, ich bin mit dir. Hier bekommt also Jeremia die Zusage, dass Gott mit ihm ist und dass Gott selber seine Worte in Jeremias Mund legt. Also das ist eine ganz große Ermutigung, finde ich. Und dann kommt letztendlich in Vers 10 der Auftrag, den er hat, und den finde ich nun wiederum nicht sehr ermutigend. Ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche, okay, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen. Also der Hauptauftrag von Jeremia ist nicht ermutigen und aufbauen und Hoffnung verbreiten, sondern eher Gericht und Zustände einzureißen und anzuprangern und ja, auch um zu bauen und zu pflanzen. Also da wird schon ein bisschen deutlich, was auf Jeremia zukommt. Und ich werde jetzt die nächsten Verse weiterlesen von Kapitel 1, wo schon, sage ich mal, der Hauptinhalt der Botschaft von Jeremia deutlich wird und wo auch nochmal deutlich wird, was wirklich auf ihn zukommt. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich, ich sehe den Zweig eines Wächterbaums. Da sprach der Herr zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich. Was siehst du? Da antwortete ich, ich sehe einen siedenden Topf, der kommt von Norden her. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Denn siehe, ich rufe alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, damit sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt vor den Toren Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich will mein Urteil über sie fällen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Du aber, gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Also hier wird deutlich, was eigentlich die Botschaft ist. Zum einen sagt Gott, alles, was ich dir sage und was du in meinem Namen aussprichst, das werde ich ausführen. Also es wird kommen. Und die zweite Aussage ist, es ist Gericht, es ist Zerstörung, es ist Vernichtung von Israel, von Jerusalem. Und dann sagt Gott ihm, und alle werden gegen dich kämpfen, Könige, Fürsten, Priester, das ganze Volk wird dich nicht mögen und sie werden gegen dich kämpfen, aber du wirst nicht überwältigt werden, weil ich bin bei dir. Erstmal der Trost, Gott ist bei ihm und er wird nicht überwältigt werden, aber trotzdem, der Inhalt des Auftrages ist schon sehr schwer, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich da persönlich gleich gejubelt hätte und gesagt hätte, ja klar, mache ich doch, Hauptsache der Herr ist mit mir. Es hört sich schlimm an und es wird auch schlimm, wenn man das Leben von Jeremia anschaut. Ich möchte kurz nochmal im Kapitel 2 zwei, drei Verse vorlesen, wo die Kernbotschaft von Jeremia deutlich wird, weil ich finde, das ist sehr gut ausgedrückt. Kapitel 2, Vers 10. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und schaut und seht nach Kedar und erkundigt euch genau und seht, ob es dort so zugeht wie in Israel oder in Juda. Hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert. Werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Also der Vorwurf ist, Israel hat seine Götter weggeworfen, kein anderes Volk macht das. Israel hat seine Götter verlassen, die lebendige Quelle oder die Quelle lebendigen Wassers, und hat sich Zisternen, also Brunnen gegraben, die auch noch Löcher haben. Also das ist natürlich ein Bild. Sie haben Gott verlassen, der eigentlich Leben spendet, und haben sich auf Götter verlassen, die gar keine Götter sind und die nicht helfen können, und meinen und wundern sich jetzt, dass es ihnen nicht gut geht. So, das ist die Kernbotschaft von Jeremia. Und ich möchte nochmal ein paar Verse aus Kapitel 7 lesen. Das Kapitel 7 habe ich schon mal erwähnt, als es um die Tempelreinigung geht, weil Kapitel 7 von Jeremia ist im Hintergrund von der Tempelreinigung, weil Jesus auf dieses Kapitel Bezug nimmt, und ich lese euch da ein paar Verse vor. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels: Bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese: Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und die Witwen nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachwandelt zu eurem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Israel hat sich auf den Tempel berufen, hat gesagt, Gott ist doch bei uns, deswegen wird uns nichts passieren. Und Jeremia sagt, nee, der Tempel ist zwar die Wohnung Gottes, aber Gott wohnt nur dort, wenn ihr euren Wandel entsprechend lebt. Wenn ihr nicht so lebt, wie Gott es gefällt, wird Gott nicht da sein, und dann wird Gott eure Stadt auch nicht schützen. Was hier aber rauskommt, was ich wichtig finde, ist, dass es hier immer noch den Ruf zur Umkehr gibt. Wenn ihr euren Wandel ändert, wenn ihr umkehrt, werdet ihr hier bleiben. Das heißt, es gibt selbst kurz vor dem Ende, kurz bevor das Gericht kommt oder Gott das Gericht durchführt, gibt es noch eine Chance zur Umkehr. Auch das predigt Jeremia immer wieder. So, das ist im Prinzip die Kernbotschaft, die Jeremia bringt. Und wir wissen aus der Geschichte, das Volk hat nicht Buße getan, hat nicht umgekehrt, ist nicht umgekehrt, und deswegen wurde Jerusalem auch von den Babyloniern dann zum ersten Mal 605 vor Christus erobert und dann nochmal zweimal, bis es 586 dann wirklich ganz zerstört wurde, die Mauern zerstört, der Tempel zerstört und so weiter. Das hat Jeremia alles mitbekommen und hat bis zum Schluss eben prophezeit und gewarnt und die Menschen zur Buße und zur Umkehr aufgerufen. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen das Leben von Jeremia anschauen und wie es ihm eigentlich so erging. Ich lese euch ein paar Stellen vor, wo er selber darüber redet, wie es ihm geht. Es wird in der Theologie die Konfessionen, die Bekenntnisse von Jeremia genannt. Da gibt es ein paar Texte, wo er einfach über sich redet und über seine Emotionen. Ich lese euch aus Kapitel 11, Vers 18 und 19 mal vor. Und der Herr hat mich dies wissen lassen, sodass ich es erkannte. Damals hast du mir ihr Treiben offenbart. Ich war wie ein zahmes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste nicht, dass sie solche Anschläge gegen mich schmiedeten. Lasst uns den Baum samt seiner Frucht verderben und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, dass nicht mehr an seinen Namen gedacht wird. Das Ähnliche finden wir dann nochmal in Kapitel 18. Das sagt er in Vers 18. Da sprachen sie: Kommt, lasst uns gegen Jeremia Anschläge ersinnen. Denn es wird weder das Gesetz dem Priester, noch der Rat dem Weisen, noch das Wort dem Propheten verloren gehen. Kommt, lasst uns ihn mit der Zunge niederschlagen und lasst uns auf keines seiner Worte achten. Also Jeremia hat hier, redet er selber davon, Widerstand erlebt, bis hin zu Mordanschlägen, dass die Priester, das Volk, die Könige, die Fürsten, die Obersten ihn umbringen wollten, wegen dem, was er gesagt hat. Also das war einmal die Mordanschläge, und dann kam es aber auch noch zu körperlichen Übergriffen. Kapitel 20, Vers 1 und 2. Als aber Paschur, der Sohn Immers, der Priester, Er war Oberaufseher im Haus des Herrn. Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug er den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock, der sich im oberen Tor Benjamin beim Haus des Herrn befand. Also da sehen wir, ein Priester hört, was Jeremia sagt, und er schlägt ihn und tut ihn über Nacht ins Gefängnis stecken, in den Stock. Das ist so ein Gerät, wo Arme und Beine festgebunden sind und man sehr gebeugt drin hockt. Es wird auch von Paulus und Silas erzählt, als sie in Philippi im Gefängnis waren, dass sie da im Stock saßen. Sehr schmerzhaft, vor allem wenn man gerade vorher noch geschlagen wurde. Und eine andere Geschichte, wo es auch um letztendlich ja, Misshandlung geht, in Kapitel 37 lese ich euch mal ab, Vers 11. Und es geschah, als das Heer der Chaldäer vor dem Herr des Pharao von Jerusalem abgezogen war, da verließ Jeremia Jerusalem, um ins Land Benjamin zu gehen und dort unter dem Volk seinen Besitzanteil in Empfang zu nehmen. Als er aber zum Tor Benjamins kam, war dort ein Befehlshaber der Wache namens Jeria, ein Sohn Schelemajas, des Sohnes Hananias. Der ergriff den Propheten Jeremia und sprach: Du willst zu den Chaldäern überlaufen? Da sprach Jeremia: Das ist eine Lüge. Ich will nicht zu den Chaldäern überlaufen. Aber Jeria wollte ihm nicht glauben, sondern nahm Jeremia fest und führte ihn vor die Fürsten. Und die Fürsten wurden zornig über Jeremia und schlugen ihn und setzten ihn ins Gefängnis im Haus des Schreibers Jonathan, denn dieses hatte man zum Kerker gemacht. So kam Jeremia ins Gefängnis und unter die Gewölbe, und Jeremia blieb dort eine lange Zeit. Also hier wird Jeremia aufgrund einer Verleumdung ins geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Die ganze Geschichte geht dann weiter. Der Zedekia hört es dann, der König. Er mag den Jeremia eigentlich und holt ihn dann nach längerer Zeit wieder raus und befreit ihn. Aber es geht dann wieder weiter. In Kapitel 38 geht es dann weiter. Schefatja aber, der Sohn Matans, und Gedalia, der Sohn Paschurs, und Juchal, der Sohn Schelemajas, und Paschur, der Sohn Malkias, hörten die Worte, die Jeremia zu dem ganzen Volk redete, indem er sprach: So spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, der muss sterben durchs Schwert, Hungersnot oder Pest. Wer aber zu den Chaldäern hinausgeht, der soll am Leben bleiben. Er wird seine Seele als Beute davontragen und leben. So spricht der Herr: Diese Stadt wird ganz gewiss in die Hand des Heeres des Königs von Babel gegeben werden, und er wird sie einnehmen. Also da wird Jerusalem gerade belagert. Und Jeremia sagt: Hey, wir können zwar kämpfen, aber wir werden es nicht schaffen. Deswegen ist es besser, wenn wir uns ergeben, dann werden wir zumindest unser Leben retten. Da sprachen die Fürsten zum König: Dieser Mann muss endlich getötet werden, denn damit macht er nur die Hände der Kriegsleute schlaff, die in dieser Stadt noch übrig geblieben sind, und auch die Hände des ganzen Volkes, weil er solche Worte an sie richtet. Denn dieser Mensch sucht nicht das Wohl, sondern das Unglück dieses Volkes. Da antwortete der König Zedekia: Siehe, er ist in eurer Hand, denn der König vermag nichts gegen euch. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohnes Malkias, die sich im Gefängnishof befand. Und sie ließen ihn an Stricken hinunter. In der Zisterne war aber kein Wasser, sondern nur Schlamm. Und Jeremia sank in den Schlamm. Also auch hier wieder, weil er das sagt, was er sagt, wird er gefangen genommen. Der König Zedekia war eh ein schwacher König, setzt sich nicht durch gegen seine Obersten und gibt Jeremia, obwohl er ihn mag, in deren Hände. Und die werfen ihn oder lassen ihn in eine Zisterne runter, wo Schlamm und Schlick steht, damit er dort stirbt. Also ich weiß nicht, wie lange er dort in diesem Schlamm stand, sank, aber er wäre dort definitiv umgekommen, hätte nicht ein Knecht, das wird dann weiter beschrieben in Kapitel 38, Ebed-Melech, ein Kuschit, hätte der sich nicht für ihn eingesetzt und ihn wieder herausgeholt. Warum lese ich euch das vor? Um zu zeigen, dass Jeremia unter seinem Auftrag und unter seiner Berufung körperlich gelitten hat, verfolgt wurde, sich immer wieder Anfeindungen gegenüber sah, auch Ungerechtfertigten, und ja, dass die Machthaber ihn wirklich versucht haben umzubringen und zu beseitigen. Das war ein Teil seines Lebens. Und in diesen sogenannten Konfessionen, die ich vorher erwähnt habe, kommt auch raus, wie sehr ein Jeremia darunter gelitten hat. Ich lese euch einfach auch da auszugsweise ein paar Verse vor. Kapitel 12, 1 und 2. O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Dennoch will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Du hast sie gepflanzt, sie schlagen auch Wurzeln, sie gedeihen und bringen sogar Frucht. Du bist zwar in ihrem Munde nahe, aber fern von ihrem Herzen. Also hier beklagt sich Jeremia, vielleicht auch aufgrund dessen, wie es ihm geht, dass es den Gottlosen, vielleicht auch seinen Feinden, die ihn umbringen wollen, offensichtlich gut geht. Die leben ihr Leben, sind erfolgreich, haben nichts zu befürchten in ihrem Alltag und Gott tut nichts und er, Jeremia, der Prophet des Herrn, er leidet und bekommt ständig Prügel und wird abgelehnt. Da stimmt doch was nicht. Genauso, da wird es dann noch stärker, in Kapitel 15, Vers 10. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann, mit dem jedermann streitet und zankt im ganzen Land. Ich habe nichts ausgeliehen und sie haben mir nichts geliehen und doch fluchen sie mir alle. Hier beklagt er sich sogar, dass er überhaupt geboren wurde und warum er überhaupt geboren wurde. Und das steigert sich dann nochmal in Kapitel 20 ab Vers 7. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden. So bin ich zum täglichen Gelächter geworden. Jedermann spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Da sagte ich mir, ich will ihn, also Gott, nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinem Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht, denn ich habe die Verleumdung vieler gehört. Schrecken ringsum, zeig ihn an und wir wollen ihn anzeigen. Alle Leute, mit denen ich in Frieden lebte, lauern auf meinen Fall und sprechen, vielleicht lässt er sich überreden und wir können ihn überwältigen und uns an ihm rächen. Also hier beklagt er sich ein wenig über, oder nicht ein wenig, sehr stark darüber, dass er ständig Gericht verkündigen muss, aber es kommt nicht und die Leute ihn schon nicht mehr glauben und ihn verspotten. Kleiner Side-Effekt, in 5. Mose 18 ist es, glaube ich, wird darüber geredet, wie man einen Propheten, einen falschen, einen guten, richtigen Propheten erkennt, dadurch, ob seine Prophezeiungen eintreffen oder nicht. Jeremia hat sein ganzes Leben darüber geredet, dass Jerusalem zerstört wird, aber 20 Jahre lang ist nichts passiert. Also das ist nicht so ein richtige Überzeugung, dass er wirklich ein Prophet des Herrn ist. Und darunter leidet er. Und er hat, wie er hier beschreibt, versucht, auch mal nichts zu sagen und einfach die Klappe zu halten. Ich sage es mal lapidar. Aber es ging nicht, weil das Wort in ihm raus musste und rausgedrängt hat. Und im gleichen Kapitel geht es dann nochmal stärker weiter. Wir haben es gerade angedeutet in Kapitel 15. Hier bricht es nochmal aus ihm heraus ab Vers 14. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem mich meine Mutter zur Welt gebracht hat, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft gebracht hat. Dir ist ein Knabe geboren, der ihn hoch erfreut sein ließ. Diesem Mann ergehe es wie den Städten, die der Herr umgekehrt hat, ohne dass es ihn reute. Lass ihn Geschrei hören am Morgen und Kriegslärm zur Mittagszeit, weil er mich nicht im Mutterschoß tötete, so dass meine Mutter mein Grab geworden und sie ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterschoß hervorgegangen, um Mühsal und Kummer zu sehen und damit meine Tage in Schande vergehen? Also hier merkt man schon, wie stark und wie sehr Jeremia unter seinem Auftrag und unter seiner Berufung gelitten hat. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Der hat sein Leben verflucht. Also das sind heftige Worte. Man kennt die ein bisschen aus Hiob. Wenn ihr Hiob lest, da spricht Hiob ähnlich. so ein bisschen Anlehnung. Da sieht man seine Verzweiflung und seine, sein Schmerz auch über das, was er alles erlebt. Und das möchte ich euch auch nochmal zeigen, er klagt auch ein bisschen Gott an. Oder vielleicht nicht nur ein bisschen. Ich habe es gerade gelesen, Vers 7 in Kapitel 20. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden. Also hier, wenn man das genau liest, ich habe es noch im Kopf, dass mein Professor an der Uni gesagt hat, das hört sich wie Vergewaltigung an. Es kommt einer, der stärker ist und der überwältigt dich. Und so beschreibt er gerade, Gott, du hast mich überredet. Du hast mir also etwas Schönes oder irgendwas vorgegaukelt und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker gewesen wie ich und hast mich überwunden. Ich konnte mich gar nicht wehren. Ich musste das tun, was du mir gesagt hast, was ich tun soll. Und jetzt habe ich den Salat und jetzt hänge ich hier drin. Du hast mich hier in diese Position gebracht. Und in Kapitel 15, Vers 18, kommt auch nochmal. Warum ist mein Schmerz dauernd geworden und meine Wunde tödlich? Sie will nicht heilen. Dieser Schmerz, den er in sich spürt auch. Und jetzt, willst du mir denn sein wie ein trügerischer Bach, wie das Wasser, das versiegt? Luther übersetzt, du bist mir ein Trugbach geworden. Was ist damit gemeint? Naja, ein Bach, wo man denkt, okay, da kann ich was trinken und auf einmal ist das Wasser weg. Es versiegt, es ist nicht mehr da. Das heißt, er macht Gott den Vorwurf, du hast gesagt, du bist bei mir, du hast gesagt, du versorgst mich, du hast gesagt, bei dir bin ich sicher. Und jetzt erlebe ich Verfolgung, Schmerz, Gefängnis, Ablehnung, das passt nicht zusammen. Also er leidet wirklich an seinem Auftrag. Aber Gott antwortet ihm. Aber Gott antwortet ihm nicht nur, ja, alles gut und ich bin bei dir und so weiter, sondern in Kapitel 12 zum Beispiel kommt ein Vers, der mir immer wieder reinläuft, reingeht, wenn ich den lese. Das sagt Gott zu ihm, antwortet er ihm auf seine Frage und seine Klage. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Was sagt Gott ihm da? Also, wenn du nichts aushalten kannst und wenn du jetzt schon klagst und müde bist, wie willst du denn das Höhere erreichen? Also Gott sagt ihm nicht, ja, ich weiß, dass du schwer hast, sondern er sagt, reiß dich zusammen. Du hast doch gar nichts gelitten, sage ich mal. Und er hat ihm ja auch in der Berufung, wenn ihr das vorher wahrgenommen habt, da hat er ihm gesagt, sei unverzagt und predige das, was ich dir sage, damit ich dich nicht verzagt mache. Das heißt, auch da war schon klar der Hinweis, halte fest, weil du brauchst es und nur wenn du treu bist, wirst du auch durchkommen. Ähnlich in Kapitel 15, 19 und 20 antwortet ihm Gott, darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, also er spricht jetzt zu Jeremia, wenn du umkehrst, so will ich dich wieder vor mein Angesicht treten lassen. Und wenn du das Edle vom Unedlen scheidest, so sollst du sein wie mein Mund. Also er sagt Jeremia, hey, das, was du gerade tust, was du klagst und was du nicht verstehst und wo du dich gegen mich aufstellst und sagst, ich bin dir ein Trugbach geworden und trügerisch gewesen, kehre um davon. Dann wirst du wieder vor mir stehen und meine Gegenwart spüren. Jene sollen sich zu dir wenden, du aber sollst dich nicht zu ihnen wenden. Das heißt, geh nicht zu den Gottlosen, sondern bleib bei mir. Und ich will dich diesem Volk gegenüber zur festen, ehernen Mauer machen. Und sie werden gegen dich kämpfen, aber sie sollen dich nicht überwältigen, denn ich bin bei dir, um dich zu erretten und um dich zu befreien, spricht der Herr. Da wiederholt Gott nochmal die Verheißung, die er ihm am Anfang gegeben hat. Halte also fest. Ich, Gott, bin bei dir. Und die gleiche Zusage bekommt er auch nochmal in Kapitel 20, 11, wo er auch so stark klagt. Aber der Herr ist mit mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger straucheln und nicht die Oberhand behalten. sie sollen ganz und gar zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelungen ist, eine ewige Schmach, die man nie vergessen wird. Also Gott gibt ihm die Hoffnung und gibt ihm die die Zusage, immer bei ihm zu sein. Er sagt ihm aber auch, bleib dran, ich brauche auch deine Entscheidung und deine Kraft und deinen Willen, bei mir zu bleiben. Wir sehen schon, Jeremia hat keinen leichten Auftrag gehabt, und ich möchte, bevor ich zum Abschluss komme, noch zwei, drei Sachen aufzeigen, die mir auch gefallen und die auch mit seinem Leben zu tun haben. Jeremia hat in seinem Auftrag, in seiner Botschaft immer wieder Zeichenhandlungen. Und diese Zeichenhandlungen finde ich sehr kraftvoll, die aber auch zeigen, wie stark er mit seinem ganzen Leben, also mit seinem ganzen Sein Prophet war. Die erste Zeichenhandlung ist zum Beispiel Kapitel 13, da geht es um einen Gürtel. Da sagt Gott, nimm einen neuen Gürtel, geh an den Euphrat in Babylon und vergrab ihn dort. Das macht Jeremia, geht wieder zurück nach Jerusalem, und kaum ist er daheim, sagt Gott, Sohn, jetzt geh wieder zum Euphrat und buddel den Gürtel wieder aus. Dann geht er wieder zurück, buddelt ihn wieder aus, der Gürtel ist verrottet, und dann kommt die Gerichtsbotschaft, so wird es Israel gehen. Da muss man sich mal überlegen, hätte Jeremia das nicht auch einfach so reden können? Jetzt muss er nach Babylon reisen, keine Ahnung, wie viele Wochen das gedauert hat, und wieder zurück und dann nochmal und wieder zurück, einfach nur um zu sagen, übrigens, Israel wird in Babylon in Babel sein und wird dort als Volk praktisch zerfallen und kaputt gehen. Das Zweite, wo auch sein gesamtes Sein mit prophetisch ist, ist, dass er von Gott verboten bekommt, zu heiraten. Das heißt, er muss ehelos bleiben, um einfach zu zeigen, dass Israel auch seinen Mann verlassen hat und eben keine Ehe, kein Ehebund mehr mit Gott hat und deswegen in Not kommt. Also auch da wird ihm aufgrund seiner Berufung verboten, ein normales Leben zu führen, zumindest für damals ein normales Leben. Es gibt auch positive Zeichenhandlungen. In Kapitel 32 kauft er einen Acker, obwohl er die ganze Zeit verkündet, dass das Land verloren geht an die Babylonier, kauft er einen Acker, um einen Hinweis zu geben, es gibt Hoffnung und Israel wird das Land nicht endlos oder für immer verlieren. Es gibt auch vielleicht bekannte Zeichenhandlungen, Kapitel 18 und 19, da geht es um den Töpfer. Da geht er zu einem Töpfer und schaut dem zu, wie er arbeitet und wie er gerade ein missratenes Geschirr wieder zum Klumpen klopft, und Gott dann zu ihm sagt, genau so bin ich der Töpfer und in meiner Hand ist Israel und ich kann mit Israel machen, was ich möchte. Und wenn es nicht gerät, dann werde ich eben Gericht üben. Und eine dritte Zeichenhandlung, er kauft sich dort einen Krug, einen fertigen, und zerschmeißt ihn dann, das ist in Kapitel 19, und prophezeit dann darüber, dass Israel eben zerschmissen wird. Auch Kapitel 27, da geht es um das Joch, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, wo Jeremia mit einem Joch rumläuft, um zu zeigen, dass Israel unter eine Fremdherrschaft kommt und er eben an seinem oder mit seiner Handlung das einfach mal bildhaft ausdrückt, was auf Israel zukommt, eben dieses Joch tragen. Also wie gesagt, ich ermutige euch, Jeremia mal zu lesen. Ich finde es super spannend. Was ich sehr darüber hinaus tragisch finde in seinem Leben, ist, dass er, obwohl er sein ganzes Leben für Gott eingesetzt hat und treu die Botschaft verkündigt hat, endet sein Leben nicht gut. Nachdem Jerusalem zerstört wurde und die Babylonier alles platt gemacht haben, mitgenommen haben, bleibt er zurück mit anderen Menschen im Gebiet Juda. Und auf einmal fällt denen ein, den eingesetzten Statthalter umzubringen und aus Angst dann zu fliehen nach Ägypten. Und Jeremia sagt, nein, flieht nicht nach Ägypten, bleibt hier. Aber sie hören nicht auf ihn und zwingen ihn sogar mitzukommen. und sie verschleppen ihn nach Ägypten. Das kann man in Jeremia 43 lesen, Vers 6. Er wird gezwungen, mit nach Ägypten zu kommen, und nach der Tradition stirbt er dort auch, beziehungsweise wird dort gesteinigt von dieser Gruppe, weil sie eben seine Botschaften nicht mehr ertragen können, und er stirbt einen Märtyrertod durch Steinigung. Das ist zumindest das, was die Tradition sagt. Die Bibel selber sagt nichts davon. Was können wir also jetzt zusammenfassend von Jeremia lernen? Ich finde, man lernt an der Person Jeremia, dass die Berufung und die Beauftragung durch Gott nicht immer pralles Leben ist und ganz toll. Im Gegenteil, er hat sehr darunter gelitten. Er wurde verfolgt, er wurde missverstanden, er wurde abgelehnt. Sein ganzes Leben war involviert, er durfte nicht heiraten, er musste irgendwelche Reisen machen. Er lag in Ketten im Gefängnis. Das heißt, er hat sein ganzes Leben investieren müssen für eine nicht positive Botschaft. Er hat nicht die Liebe Gottes verkündigt, er hat das Gericht Gottes verkündigt. Und was ich sehr wohltuend finde im Jeremia-Buch, ist eben, dass er seine menschliche Seite auch beschreibt. Also sein Kampf mit diesem Auftrag, mit dieser Berufung. Sein Kampf, festzubleiben am Vertrauen zu Gott. Sein Kampf, durchzuhalten und nicht aufzugeben und immer wieder sich neu auf Gott auszurichten, der ihm ja zugesagt hat, ich bin bei dir. Und oft hat sich's wahrscheinlich nicht so angefühlt. Und das können wir vom Jeremia lernen, dass auch wenn es sich nicht so anfühlt, Gott trotzdem da ist und seine Versprechen hält. Und zu guter Letzt gibt es auch einen Hoffnungsschimmer im Jeremia-Buch. Und im Jeremia-Buch gibt es Verse, von denen ich immer wieder behaupte, die muss man kennen, wenn man das Alte Testament und das Neue Testament verstehen will, weil Jeremia kündigt den neuen Bund an. Und diese Verse möchte ich jetzt zum Abschluss noch lesen. Jeremia 31, Abvers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel zu jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Hier wird natürlich Bezug genommen auf den Zustand nach dem Tod und Auferstehung von Jesus. Es wird so sein, dass eben ein neuer Bund da ist. Und dieser neue Bund, das habe ich schon so oft gesagt, dieser neue Bund besteht darin, dass wir nicht äußerliches Gesetz halten müssen, sondern dass in unserem Herzen der Heilige Geist ist, der in uns jetzt die Kraft bewirkt, dass wir Gott folgen können, dass wir seinen Willen tun können, und dieses und dass er uns eben unsere Sünden vergibt, und Gott entscheidet und bestimmt, dass er nicht mehr an unsere Sünden gedenken möchte. Diese Hoffnung hat ein Jeremia hier verkündigt, und das ist gute Botschaft. Und ich hoffe, ich habe euch Jeremia ein wenig näher bringen können und ihr habt Lust und Freude, einfach das Buch mal durchzulesen und dieser Person Jeremia einfach näher zu kommen und seine Kämpfe, seine Hoffnungen, sein Leben näher kennenzulernen und vielleicht auch da etwas zu lernen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Euer Martin.